Du bist so freundlich und gütig, so voll Gnade und Barmherzigkeit. Und ich staune jeden Tag neu über dich und dass du mich liebst. Wir möchten dir danken für dein Wort und möchten dich bitten, dass du heute Morgen zu uns redest. Danke, dass du gegenwärtig bist. Danke, dass du die Mitte bist. Danke, dass du selbst bist. Amen. Es gibt ein hebräisches Wort, das mir am wichtigsten ist. Ich lese sehr gerne in der hebräischen Bibel, empfinde das als ein Riesenvorrecht, das tun zu können. Und das Wort, was mir in den letzten Jahren am wichtigsten geworden ist, hebräisch Chesed, übersetzen wir gerne mit Güte, mit Gnade, aber es meint etwas anderes noch. Die beste Übersetzung ist Freundlichkeit. Freundlichkeit. Man könnte auch noch Menschenliebe dazu nehmen. Das ist nicht die direkte Übersetzung, aber so ist Gott. Er ist so freundlich. Und das ist das, was hier auch in unserem Predigttext, den die Sabine eben gelesen hat, ausgedrückt wird. Wie freundlich ist Gott? Wir haben das letzte Mal Römer 7 einen Text gehabt und ich habe gesagt, das sind wie vier Klagelieder. Was für eine Verzweiflung. Ich möchte eigentlich das tun, was Gott gefällt, aber ich kann es nicht. Ich tue nicht das, was mir gefällt, was ich tun will, sondern das, was ich nicht tun will. Es reißt mich immer wieder mit. Und der Text endete mit Dank sei Gott. Dank sei Gott, der so freundlich ist, dass er dich und mich nicht in dieser Verlorenheit und Gottesferne und Hoffnungslosigkeit und Klage über mich selbst lässt, sondern seinen Sohn Jesus schickt, der so Großes und Wunderbares getan hat. Hier in Römer 8, das ist für mich so der Gipfel dessen, was wir die letzten Monate miteinander angeschaut haben im Römerbrief. Jemand hat es verglichen mit einer Kathedrale, so eine große Kirche, die immer weiter nach oben strebt, denn dort ist Gott. Und das 8. Kapitel, das ist die höchste Spitze. Darum soll es heute gehen. Was hat Jesus Großes getan? Was hat Jesus Großes getan? Ein erster Punkt. Was hat Jesus am Kreuz Großes getan? Keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Keine Verdammnis mehr. Es heißt in Vers 1, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das ist eine Zusammenfassung dessen, was wir die Monate über gehört haben im Römerbrief. Keine Verdammnis, keine Verurteilung, keine Strafe, keine Verlorenheit für die, die mit Jesus verbunden sind. Was für eine Botschaft. Was für eine Botschaft. Das ist so die direkte Weiterleitung von diesem schrecklichen Ruf, womit das 7. Kapitel geendet hat. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leib? Und dann begann schon der Jubel. Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Keine Verdammnis für den, der mit Jesus verbunden ist. Der Grund dafür steht in Vers 3. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Das Gesetz durchs Fleisch geschwächt, da ist immer noch was in uns, nicht erlöst, alter Mensch, was uns zum Sündigen treibt. Das konnte das Gesetz nicht tun. Aber weil das nicht ging, das tat Gott Folgendes. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches. Jesus wurde wirklicher Mensch. Gott sandte seinen Sohn um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch. Als Jesus dort am Kreuz hing, da wurde alle Sünde dieser Welt gerichtet. In diesem Sündlosen, der dort am Kreuz hing. Da legte Gott die Sünde aller Jahrtausende, aller Menschen auf dieses Opferlamm. Was für eine Sündenlast. Er verdammte die Sünde im menschgewordenen Jesus. Und dort trug Jesus alle Sündenstrafe, die wir verdient hätten. Das ist die Sünde der ganzen Welt, wie es in 1. Johannes 2, Vers 2 heißt. Jesus Christus ist die Versöhnung für unsere Sünden, aber nicht allein für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Kannst du das fassen? Was da für ein Berg zusammengekommen war? Und all das wurde auf Jesus gelegt und er hat es getragen und die, für uns keine Verdammnis. Aber es ist nicht nur die der ganzen Welt. Mir fällt es viel, viel leichter, auf die Schuld der ganzen Welt zu schauen, als auf meine. Eigentlich müsste ich da am Kreuz hängen und die verdiente Strafe tragen. Aber Jesus, der keine Strafe verdient hat, trägt das für mich, für meine Schuld. Und manchmal bin ich verzweifelt, wo ich erkenne, ich sündige weiter und Jesus muss das tragen. Halt! Er hat es getragen. Er hat es getragen. Jesus sagt, es ist vollbracht. Und das gilt für dein Leben und für mein Leben, wenn wir ihm unsere Schuld bekannt haben, umgekehrt sind, ihn um Vergebung gebeten haben und mit ihm leben. Ist das nicht wunderbar? Keine Verdammnis. Jesus hat alles getan. Und wie sehr ist der Rücken dann frei? Ich muss nichts mehr tun, weil Jesus alles getan hat. Schon an der Stelle könnte man stehen bleiben, das ist eigentlich unfassbar. Aber Jesus hat viel, viel mehr noch getan, dort am Kreuz. Was hat Jesus Großes getan? Die Freiheit eines neuen Gesetzes in mir. Die Freiheit eines neuen Gesetzes in mir. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Habt ihr einen Römerbrief bisher etwas vermisst? Dass hier in diesem Vers nicht ganz zum ersten Mal auftaucht, aber hier in Kapitel 8. auftaucht. Da war ein Stichwort. Der Heilige Geist. Der Geist. Bisher wurde er, ich meine, nur 2 oder 3 Mal genannt, aber eher ganz am Rande. Und jetzt kommt in diesem Kapitel 8 fast 20 Mal der Heilige Geist vor. Das ist Kapitel des Heiligen Geistes. Bisher, vergleichen wir es so, war es ein bisschen eine Betrachtung von außen. Und jetzt kommt Gott selber dazu. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Ist doch eigentlich paradox. Auf der einen Seite ein Gesetz und auf der anderen Seite Freiheit, oder? Bindet nicht ein Gesetz? Manchmal fühle ich mich von einem Gesetz eingeengt. Ich habe hier eine Frage stehen, was ist Freiheit? Und habe da geschrieben, mal gucken, was er dazu meint. Was ist Freiheit? Freiheit ist es, zu tun und zu lassen, was ich will. Nein? Nein? Also ich bin oft mit Evo einverstanden.
Freiheit ist, zu tun und zu lassen, was Gott will.
Genau. Ich habe hier ein Nein stehen, wenn mich mein alter Mensch beherrscht. Und ich habe hier ein Ja stehen, genau wie du es sagst, Ebo, wenn mich der Geist Gottes beherrscht. Wenn ich das will, was Gott will und was Gott gefällt, dann hier ein entschiedenes Ja. Freiheit ist es, zu tun und zu lassen, was ich will.
Also sind wir begeistert.
Absolut. Absolut begeistert. Das war die Frage von Kapitel 7. Ich möchte eigentlich das tun, was mir gefällt, weil es Gott gefällt. Aber ich kann es nicht. Und jetzt kommt eine Freiheit. Und das ist im tiefsten Sinne Freiheit, wie es bei Paulus vorkommt. Ich kann endlich das tun, was Gott gefällt. Wir werden gleich hören, wie. Jesus, ich bin jetzt in Johannes 8, Vers 34 und 36. Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist der Sünde Sklave. Wenn euch nun der Sohn frei macht, wenn er euch diese Freiheit gibt, dann seid ihr wirklich frei. Und am schönsten finde ich die Formulierung in Jakobus 2. In Jakobus 2, da in Vers 25, es geht um einen Täter des Gesetzes, der das Gesetz tut. Da wird gesagt, es ist ein königliches Gesetz der Freiheit. Wenn du das kannst, dass du endlich von dir wegkommst, von dem, was dich zum Sündigen treibt, und hinkommst dahin, was Gott gefällt, das zu tun.
Welcher Vers?
Jakobus 2, 25. Dann ist es ein königliches Gesetz der Freiheit. Dann bist du ein frei wie ein König. Dann bist du ein König, weil Jesus dein Herr ist. Ist das nicht wunderbar? Das ist Freiheit. Hier in Jakobus 2, 25 ist es 26? 26. Da heißt es, also wer dieses vollkommene Gesetz, also dieses königliche Gesetz der Freiheit erkannt hat und darin lebt, der ist selig. Das ist der glücklichste Mensch auf der Welt. Ich bin von mir selbst frei hin zu dem, was Gott gefällt. Drittens, was hat Jesus am Kreuz Großes getan? Vers 4. Damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde, dass wir nun nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Also wenn ich nicht mehr von meinem alten Menschen, von meiner Sündhaftigkeit beherrscht werde, sondern vom Geist Gottes, dann wird die Gerechtigkeit erfüllt. Dann wird Gott das in mir erfüllen, und das kann nur er, was das Gesetz, was die Weisung Gottes fordert. Dann kann ich das tun, was Gott gefällt. Mit diesem Vers, dass das Gesetz nicht einfach beiseite geschoben wird, nicht mehr gilt oder ähnliches, sondern dass Gott es in mir erfüllt, dass ich es tun kann. Mit diesem Vers werden mir einige Stellen deutlicher. Ich lese uns mal Johannes 14, Vers 15. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Wenn du in dieser engen Liebesbeziehung zu Jesus stehst, wenn du ihn liebst wie das Alte Testament, aber auch wie Jesus selbst sagt, wenn du ihn liebst mit all deiner Kraft, mit allem, was du hast, dann wirst du meine Gebote, seine Gebote halten. Johannes, jetzt bin ich im ersten Johannesbrief, im 5. Kapitel, der setzt noch einen drauf, finde ich. Der schreibt, denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten, soweit ganz ähnlich wie Jesus, und seine Gebote sind nicht schwer. Also da stolper ich regelmäßig drüber. Seine Gebote sind nicht schwer. Ja, wenn er sie in meinem Leben umsetzt. Wenn er mich frei gemacht hat von mir selbst, dann ja. Und nur dann. Was hat Jesus am Kreuz Großes getan? Eine neue Ausrichtung auf ihn. Das heißt in Vers 5 und Vers 6, Römer 8, 5 und 6, denn die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt, die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Aber gefleischlich gesinnt sein ist der Tod und geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Ich habe mich gefragt, auf was bin ich eigentlich ausgerichtet? Was bewegt mich? Was bestimmt mich? Was sind meine Überlegungen? Worum kümmere ich mich, gerade auch in meinem Alltag? Und was ist mein Ziel jeden Tages? Ich habe mich gefragt, wo lebe ich eigentlich? Wo lebe ich eigentlich? Und gehe jetzt mit uns in das Alte Testament. Da ist Israel gerade aus der Sklaverei in Ägypten befreit worden. Da war so harte Sklaverei. Und jetzt sind sie herausgeführt. Sie waren am Sinai und Gott hat einen Bund mit ihnen geschlossen. Wunderbar, oder? Und sie sind durch Schilfmeer gezogen. Habt ihr euch mal vorgestellt, wenn links eine Wasserwand ist und rechts eine Wasserwand ist und du gehst da durch? Was die mit Gott erlebt haben. Wunder über Wunder. Da muss ich doch auf Gott ausgerichtet sein, oder? Da muss ich mich doch mit Gott beschäftigen. Nein, die sind in der Wüste. Die sind zwar nicht mehr in Ägypten, in der Sklaverei, aber die sind noch nicht im verheißenen Land, wo Milch und Honig fließt. Womit sollte man sich beschäftigen, wenn mir mein Leben vorkommt, als wäre ich in der Wüste? Geistlich Wüste. Ich müsste doch eigentlich gucken. Das hat Gott verheißen. Daran glaube ich. Ich möchte neues Leben leben und erleben, jeden Tag und jede Stunde und nicht mal nur eine kurze Hochzeit. Ich habe Durst nach Gott in der Wüste, wenn mein Leben Zeiten hat, wo alles so dürr ist und so ungeistlich und bedrückt. Ich müsste mich doch eigentlich nach Gott ausstrecken. Was machen Sie? Murren, murren, murren. Was für ein Mangel und was für eine Unzufriedenheit, wenn ich mit Gott lebe. Ich möchte mich mit euch in 4. Mose 11 an der Stelle. 4. Mose 11. Worauf ist jemand gesinnt? Das Kapitel beginnt. Und das Volk klagte vor den Ohren des Herrn, dass es ihm schlecht gehe. Ich möchte euch ein Geheimnis verraten. Ich bin ein Meister im Klagen. Fragt meine Frau. Ich finde mich da sehr, sehr gut. Mir ist das Klagen viel, viel mehr als das Gottloben. Ich bin am Lernen glücklicherweise, da bin ich froh drüber. Das Volk klagte vor den Ohren des Herrn, dass es ihm schlecht gehe. Und als es der Herr hörte, entbrannte sein Zorn und das Feuer des Herrn loderte auf unter ihnen und fraß am Rande des Lagers. Da schrie das Volk zu Mose und Mose bat den Herrn, da verschwand das Feuer. Ich finde es toll, dass Gott sie nicht einfach auslöscht, mich auch nicht einfach von sich stößt, sondern wieder eine Chance gibt. Das fremde Volk aber unter ihnen war lüstern geworden. Da fingen auch die Israeliten wieder an zu weinen und sprachen, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen, und an die Kürbisse, die Melonen, den Lauch, die Zwiebeln und den Knoblauch. Nun aber ist unsere Seele matt Denn unsere Augen sehen nichts als Manna. Da ist dieses Manna. Na gut, es schmeckt nach Honig. Es ist immer genug da, es macht satt, alles gut und schön. Aber was fehlt uns alles? Und wie schön war es doch in Ägypten? Wie schön war es denn doch in der Sklaverei? Ich weiß nicht, ob Kürbisse, Melonen, Lauch, Zwiebeln und Knoblauch wirklich so wohlschmeckend sind im Vergleich zu Manna. Das ist paradox, oder? Das ist paradox. Das sind typische Gedanken, wenn ich als Christ in der Wüste bin. Da fehlt etwas. Die Gedanken gehen zurück in die Sklaverei, wo es so schön war. Nichts als Manna. Manna zum Frühstück, Manna zum Mittagessen, Manna zum Abendessen. Dann ratet mal, was es morgen geben wird. Das ist langweilig, monoton. Sein Leben mit Jesus, langweilig und monoton. Ist Bibellesen, ist Gebet, langweilig und monoton. Manchmal ist das so, jeden Tag dasselbe. Aber wenn du empfindest, dass dieses Wort Gottes wirklich sein Wort ist, und ihm begegnest in seinem Wort und ihm begegnest in Gebet und da diese Erwartung auch jeden Tag an ihn hast, dich auf ihn freust, dann ist es doch nicht langweilig. Im Gegenteil, es fehlt etwas elementar. Ich wünsche mir für mich selbst immer wieder eine neue, große, größere Sehnsucht nach Jesus und seinem Wort. Dann weicht die Wüste. Definitiv. Manfred Siebald hat in einem seiner Lieder: Du sollst morgens wieder mein erster Gedanke sein. Bei mir ist es ein Alarmzeichen, wenn der Gedanke an Jesus erstmal irgendwann kommt am Tag. Aber wenn ich morgens aufwache und denke, Herr, deine Freundlichkeit heute wieder neu, das ist wunderbar. Das ist Manna. Und das hat Jesus gegeben. Und nichts mit Zwiebeln und so weiter. Dieser Gedanke stammt aus einem Buch von W. Ian Thomas. Christus in euch, Dynamik des Lebens. Ich habe dummerweise das Buch zu Hause liegen lassen. Verfasser Thomas, Christus in euch, Dynamik des Lebens. Ich kann es euch nur wärmstens empfehlen. Es ist so gut. Fünftens, was hat Jesus am Kreuz Großes getan? Ich kann Gott gefallen. Ich kann Gott gefallen. Vers 8, die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, wenn denn Gottes Geist in euch wohnt. Also eigentlich negativ formuliert. Ihr könnt Gott nicht gefallen, wenn ihr fleischlich seid. Aber Umkehrschluss, wenn ihr geistlich seid, dann kann man Gott gefallen. Wann findet Gott Gefallen an mir? Wenn er wirklich Herr in meinem Leben ist. Wenn ich nicht mehr mit meinem Eigenwillen lebe, von diesem Eigenwillen und der Sündhaftigkeit in mir regiert werde, sondern von ihm. Ich möchte uns lesen aus dem 1. Thessalonicher Brief im 4. Kapitel. Da ringt Paulus um die Geschwister in Thessalonich. Weiter, liebe Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, da ihr von uns empfangen habt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen, was ihr ja auch tut. Das ist eine Zusage, oder? Ihr tut das auch. Wir bitten und ermahnen euch, dass ihr darin immer vollkommener werdet, denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus. Denn das ist der Wille Gottes. Eure Heiligung. Und das erste Beispiel, was genannt wird, dass ihr meidet die Unzucht. Und dann werden weitere Dinge genannt. Manches verträgt sich nicht mit dem neuen Leben. Manches muss raus aus dem Leben. Von manchem Schlechten muss ich wirklich frei werden. Für mich ist das so ein großer Gedanke. Ich, kleiner Mensch, kann Gott gefallen. Dass Gott das über seinen Sohn gesagt hat, zum Beispiel bei der Taufe Jesu, aber auch auf dem Berg der Verklärung. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Dass er das über seinen Sohn sagt, ja klar. Aber wenn wir Jesus immer ähnlicher werden, nein, ich formuliere es anders, wenn wir von Gott Jesus immer ähnlicher gemacht werden, dann wird Gott Wohlgefallen an uns haben. Es ist Ziel meines Lebens, und das möglichst jeden Tag, dass sich Gott an mir freuen kann, dass es da Grund gibt, dass er sich freut. Ich fürchte, er weint viel zu oft über mich oder ist verzweifelt. Aber das kann doch nicht Ziel meines Lebens sein, dass wir dabei stehen bleiben. Hier steht 1. Thessalonicher 4, dass ihr darin immer vollkommener werdet. Es soll weitergehen. Aufwärts. Weil das hat Gott verheißen. Sechstens, was hat Jesus am Kreuz Großes getan? Christus in mir, Dynamik des Lebens. Christus in mir, Dynamik des Lebens. Vers 9 und 10. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, wenn denn Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein, also sein Eigentum. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Vers 9. Der Geist Gottes in uns. Vers 10. Christus in uns. Und schaue ich dann noch ins ich könnte in Vers 11 gucken, da kommt Gott Vater dazu. Ich gehe mal ins Johannesevangelium. Da heißt es in Johannes 14, Vers 23, da spricht Jesus, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Das ist wieder der Zusammenhang, den wir eben hatten. Seine Gebote halten, sein Wort halten. Wie denn? Wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Entsprechend heißt es, 1. Korinther 3, ihr seid der Tempel Gottes. Bist du dir eigentlich bewusst, der du ein Kind Gottes geworden bist, wer da in dir wohnt? Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist haben Wohnung im Gläubigen genommen. Kannst du das fassen? Ich wundere mich schon, allein der Gedanke, der ist unvorstellbar. Aber das ist hier ausgesagt. Das ist nicht nur der Geist, des Heiligen Geistes. Es wäre ja schon gewaltig, wenn der Heilige Geist in mir wohnt. Nein, die ganze Dreieinigkeit. Über Jesus heißt es in Kolosser 2, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Ja, das ist mehr als bei uns. Aber diese Gottheit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, haben in jedem Christen, jedem seiner Kinder Wohnung genommen. Was ist da in uns? Was ist da in uns? Und jetzt verstehen wir auch, dass wir wirklich verändert werden. Da kannst du nicht mehr der Gleiche bleiben. Wie ist ein Tempel Gottes? Eine Wohnung, die zu Gott passt. Die ist einfach wunderschön. Da blättert kein Putz von der Wand. die Farbe ab. Da ist nicht schmutzig, da ist nicht dunkel, da zieht es nicht durchs Fenster rein oder sonst etwas. Es ist einfach wunderschön, weil Gott dich und mich schön gemacht hat und immer schöner macht. Warum? Dass wir zu ihm passen. Christus in uns, was für eine Dynamik. Ein letzter Punkt. Was hat Jesus am Kreuz Großes getan? Die Auferstehungskraft Gottes in mir. Auferstehungskraft in mir. Vers 11. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt, in euch wohnt. Also der Geist dessen, der Jesus auferweckt hat, ist der Geist Gottes. Wenn der in uns wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Das ist jetzt und hier und heute hier in diesem Kapitel. Was war das für eine Auferstehungskraft? Da war Jesus im Grab und er wird lebendig. Da war Lazarus gestorben und im Grab. Lazarus, komm heraus. Totenauferweckung. Wirklich tot. Und diese Kraft ist so groß, dass sie lebendig macht. Körperlich. Und hier geht es darum, genau diese Kraft ist, wenn du ein Kind Gottes bist, in dir und mir. Was für eine Möglichkeit. Gibt es so eine Kraft hier auf der Welt? Wir haben ja gewaltige Kräfte. Die Sabine hat ganz leise eben gesagt, aber ich habe es gehört. Ja, klar gibt es die in uns. Dann, wenn Gott in diese Welt hineinwirkt und dann, wenn Gott diese Kraft durch seinen Heiligen Geist in uns gegeben hat. Was für Möglichkeiten hast du und habe ich? Was für Möglichkeiten? Wenn der Geist dessen, der Christus von den Toten auferweckt hat, in uns wohnt. Manchmal bitte ich Gott um Kraft. Herr, gib mir Kraft, dass ich überwinden kann. Da habe ich, glaube ich, letztes Mal drüber gesprochen, über das Überwinden, Sünde überwinden. Herr, gib mir Kraft. Und manchmal vergesse ich, Mensch, die Kraft habe ich doch schon. Die habe ich doch schon. Gott wohnt doch in mir. Zapf doch diese Kraft. Na, das ist ein schlechtes Bild. Lass diese Kraft wirksam werden. Lass Gott wirken. Wie überreich hat Gott in seiner Freundlichkeit uns beschenkt. Und ich finde es so faszinierend an diesen Versen. Gott macht das zur Chefsache. Der schickt nicht einen Engel. Engel könnte in der Kraft Gottes auch viel tun. Nein, er schickt seinen Sohn und Jesus stirbt am Kreuz. Und es kommt die Auferstehung. Wir haben gehört im Römerbrief, wir sind mit ihm gestorben und wir sind mit ihm auferstanden. Und jetzt Gottes Geist, aber auch Jesus, aber auch der Vater haben Wohnung in uns genommen. Paulus schreibt in 1. Korinther 1, Vers 30, durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist, zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Lasst uns beten. Herr Jesus, du bist uns gemacht zur Gerechtigkeit. Du bist für uns gestorben. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in dir sind, die mit dir verbunden sind, deine Kinder. Du bist uns gemacht zur Heiligung. Danke, dass du uns mehr und mehr veränderst, sodass es dir gefällt. Und du bist uns gemacht zur Erlösung. Danke, dass diese gewaltige Macht der Sünde und des Todes Nichts ist gegen deine Auferstehungskraft. Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Herr, dir gebührt alle Ehre. Du hast alles getan und du kommst mit jedem von uns zum Ziel. Wir möchten uns nach dir ausstrecken. Wir möchten unseren Sinn auf dich richten und dich jeden Tag in deiner ganzen Freundlichkeit und Liebe wieder einfach genießen. Du bist wunderbar. Herr, ich möchte dir danken, auch für was hier steht. Du hast uns nicht mit unserem Elend allein gelassen, sondern du bist Mensch geworden. Du hast es selbst angepackt, bis hin zum Tod am Kreuz. Herr Jesus, du bist wunderbar. Amen.